Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf dem Psalm 123. Ein Wallfahrtslied. Zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, o Herr, sei uns gnädig, denn wir sind reichlich gesättigt mit Verachtung. Reichlich gesättigt ist unsere Seele mit dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hochmütigen. Ihr dürft euch gern zum Gebet erheben. Ich danke dir, Herr Jesus, ja, wie wir gerade gelesen haben, für deine Gnade, ja, für deine Gnade, die ewiglich währt. Helf uns, dass wir ja unsere Augen zu dir erheben und auf dich schauen, egal in welcher Lebenssituation wir uns gerade befinden, ja, ob es uns gut geht oder schlecht, ob wir arm oder reich, ob wir voller Sorgen und Ängste sind, ob wir gerade in unseren, ja, in gewissen Situationen seelisch oder geistlich agieren, so bitte ich dich, trage durch, hab Gnade und schenke, ja, Treue und Stärke. Ich bitte für unsere Gemeinde, aber auch für alle anderen bibeltreuen Gemeinden, ja, dass du weiterhin deine schützende Hand über diese hältst, ja, dass du die Ältesten und Pastoren durchträgst, dass du, ja, dass sie weiterhin in deinem Wort bibeltreu predigen und ja, wir den Feind nicht in die Gemeinden lassen durch Unstimmigkeiten, durch Streitigkeiten oder Irrlehren. Ja, wir wissen auch, dass der Feind in dieser antichristlichen Welt rumbrüllt und versucht, noch ganz viele Menschen zu verführen. Ja, so bitte ich dich, rüttel noch ganz viele Menschen auf, bewege ihr Herz und rede zu ihnen und zeige ihnen ganz klar auf, was die Wahrheit ist und dass sie sich klar für dich entscheiden, denn du willst auch nicht, dass nur eine Seele verloren geht. Ich lege dir noch die Predigt von unserem Bruder Jakob Czanke hin und bitte dich, dass du ja jetzt unsere Herzen für dein Wort vorbereitest und wir uns nicht vom Feind ablenken lassen. Und wir danken dir und wollen auf dich und auf dein Wort hören. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext hören wir für den heutigen Sonntag auf Römer 5, die Verse 1 bis 5. Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Soweit Gottes Wort für unseren heutigen Sonntag und Gottesdienst. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Durch Predigt für unseren heutigen Gottesdienst habe ich das Thema gegeben: Wir rühmen uns unserer Bedrängnisse. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wir sind ja längst in der Passionszeit. Und Passionszeit hat naturgemäß die schwierigen, anstrengenden und herausfordernden Aspekte der Jesus-Nachfolge im Blick. Wenn wir nun unser heutiges Gotteswort anschauen, dann stellen wir fest, wir haben hier zwei man könnte sagen, Argumentationsketten. Paulus entfaltet sehr häufig argumentativ in logischer Gedankenfolge entfaltete Gedankengänge. Gerade für den Römerbrief ist das ganz typisch. Diese erste Argumentationskette haben wir dann in den Versen 1 und 2 gleich zu Beginn. Paulus stellt fest, wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Das ist die Ausgangsbasis. Deshalb haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus und durch diesen, nämlich durch Jesus Christus, haben wir Zugang im Glauben zur Gnade. Und dann mündet diese erste Argumentationskette in der Hoffnung. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Eben weil wir gerecht geworden sind durch Glauben, Frieden mit Gott haben in Jesus Christus, durch diesen Jesus Zugang im Glauben zur Gnade, und die Gnade beinhaltet eben die Hoffnung der künftigen Herrlichkeit. In den Versen 3 und 4 haben wir dann diesen zweiten argumentativen Gedankengang. Er beginnt ebenfalls mit dem Rühmen. Paulus fängt gewissermaßen da mit dem letzten Stichwort an, aus Vers 2. Wir rühmen uns eben nicht nur der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, sondern auch der Bedrängnisse. Wie kann sich Paulus aber durch Bedrängnisse rühmen? Das ist doch etwas, über das wir normalerweise klagen. Paulus begründet es. Bedrängnis, zweiter Gedankengang. Bedrängnis bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung, die Frucht der Bewährung bringt wieder Hoffnung. Also auch diese zweite Argumentationskette mündet in der Hoffnung. In Vers 5 fasst er dann zusammen, Stichwort Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. In der Bibel, ich kann es immer wieder nur betonen, ist Hoffnung eben nicht wie in unserem Sprachgebrauch etwas Ungewisses, etwas Zweifelhaftes, auf das wir hoffen, das wir aber eben nicht wissen. Und viele Menschen sagen ja dummerweise auch, Glauben ist nicht Wissen. Nein, Glauben ist viel mehr als Wissen, und christliche Hoffnung ist etwas ganz Gewisses. Sie lässt nicht zuschanden werden, weil sie felsenfest zuverlässig ist. Zwei Argumentationslinien also, die in die Hoffnung münden. Einmal die Hoffnung, die aus dem kommt, was Jesus für uns getan hat. Zum anderen die Hoffnung, die daraus resultiert, dass wir uns unserer Bedrängnisse rühmen. Diese also dankbar aus der Hand des Herrn annehmen, anstatt über sie zu klagen. Man hätte nun dieser Predigt sicher viele Themen und Überschriften geben können, sicher auch mit dem Stichwort Hoffnung, das hätte nahegelegen. Ich habe heute aber ganz bewusst ein provokativeres Thema gewählt, um ganz bewusst den Blick auf das zu lenken, was uns normalerweise nicht so nahe liegt. Wir rühmen uns unserer Bedrängnisse. Jesus hat im Blick auf die Nachfolge ja festgestellt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das galt zu allen Zeiten. Das wird in den kommenden Tagen immer wichtiger werden. Wir sehen, wie die Welt um uns herum immer mehr in Krieg und Unfrieden versinkt. Das sind die großen Kriege, die wir haben mit der Ukraine, mit dem Iran. Andere lassen möglicherweise weiter auf sich warten. Wir wissen nicht, welche Flächenbrände daraus auch noch entstehen können. Welche Nöte. Wir wissen, die Bedrängnisse der Endzeit werden zunehmen und es wird immer wichtiger werden, dass wir diese Bedrängnisse der Endzeit rühmend aus der Hand Gottes annehmen können. Für die Endzeit gilt das mehr als je zuvor. Nachfolge ohne Kreuz, ohne Leiden, ohne Bedrängnis gibt es nicht. Ich gehöre ehrlich gesagt nicht zu denen, die das unbedingt so haben müssten. Ich für meinen Teil kann sagen, ich habe Bedrängnisse in den letzten 40 Jahren, auch zum Teil existenzielle Bedrängnisse, genug gehabt. Mein Bedarf ist nach meinem persönlichen Empfinden mehr als gedeckt. Ich habe keinerlei Sehnsucht nach mehr, ganz im Gegenteil. Aber Jesus lässt uns den Weg der Bedrängnisse gehen, weil wir gerade in der Bedrängnis ganz auf ihn, auf seine Gegenwart, auf seine Nähe angewiesen sind. Und liebe Geschwister, ich vermute, dass ihr alle das bestätigen könnt. je weniger Bedrängnisse wir haben, je besser und unbeschwerter unser Leben äußerlich auf dieser Welt verläuft, umso lockerer, umso loser wird unsere Beziehung zu Jesus. Das dürfte in dieser gefallenen Welt mehr oder weniger ein unvermeidbarer Automatismus sein. Und deshalb führt Jesus uns immer wieder in Bedrängnisse, damit wir immer wieder aufs Neue seine Nähe suchen, ganz dicht an ihn ranrücken, ja am liebsten in ihn hineinkriechen würden, dass wir ganz von ihm umgeben, in ihm geschützt, in ihm geborgen sind. Und das sind wir ja tatsächlich auch, wie wir sehen werden. Nur ist uns das nicht immer zu jedem Zeitpunkt gleichermaßen bewusst. Und deshalb sind die Bedrängnisse da, dass dieses Bewusstsein in uns trainiert, vertieft wird, immer fester verankert. In der heutigen, auch frommen Welt ist das allerdings durch den Einfluss der Charismatik und Pfingstbewegung und durch die weitgehende Verweltlichung der Gemeinde kaum noch im Blick. Der heutige möchte gern Jesus-Nachfolger. Der möchte Jesus vor allem als Lebenshilfe, damit es ihm gut geht in dieser Welt. Und wenn es ihm mal nicht gut geht, dann hat Jesus in seinen Augen versagt. In dieser Gefahr stehen wir sicher alle immer wieder. Die Frage, warum, ist ja quasi immer die erste automatisch, die bewusst oder unbewusst, laut oder leise, aus uns herausschreit, wenn uns irgendetwas widerfährt, was uns im Moment nicht gefällt. Unsere Sehnsucht nach einem unbeschwerten, angenehmen Leben, muss man sagen, ist menschlich ja auch mehr als verständlich, geistlich aber halt nur sehr begrenzt berechtigt. Dass wir nur unbeschwerte Tage haben, ist uns für die Jesus-Nachfolge eben definitiv nicht verheißen. Vielmehr hat Jesus ausdrücklich betont, wir haben es schon gehört, dass das Kreuz, also das ganz persönlich und individuell einem jeden von Gott zugemessene Leiden zur Nachfolge unabdingbar dazugehört. Die Charismatik und Pfingstbewegung hat mit ihrem falschen, aus dem biblischen Zusammenhang herausgerissenen Hinweis, etwa auf Jesaja 53, ist eines dieser Schlagworte, er trug unsere Krankheit, deshalb brauchen wir sie ja nicht mehr zu tragen. Ein Christ wird nicht krank. Und wenn er doch mal aus Versehen krank sein sollte, dann muss er nur richtig beten und glauben, dann wird er auch sofort wieder gesund und so weiter. So haben Charismatik und Pfingstbewegung das Kreuz aus der Nachfolge de facto mehr oder weniger komplett eliminiert. Ganz klar gegen Gottes Wort, gegen die ausdrückliche Aussage Jesu. Und dann kommen diese Leute früher oder später zwangsläufig ins Schleudern, denn das Kreuz ist doch da. Bevor Paulus aber zum Kreuz und zum Leiden kommt, erinnert er uns an das, was wir schon haben. Was für uns ein festes Fundament und einen gewaltigen Trost gibt in allen Bedrängnissen. Und dazu hält Paulus vier herrliche Tatsachen fest. Das ist diese erste Argumentationskette, die wir schon kurz zusammengefasst haben, die in die Hoffnung mündet. Die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Erstens, wir sind gerechtfertigt. Wie gesagt, wir haben Christen leben im Haben, Christen leben im Sein. Wir sind gerechtfertigt. Durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Liebe Geschwister, gerade auch in diesen Tagen, vor wie viele Gerichte dieser Welt sie uns schleppen mögen, wie oft sie uns auch schuldig sprechen sollten. Wir sind gerechtfertigt dort, wo es wirklich drauf ankommt, nämlich bei Gott. Durch den Glauben, durch unser Vertrauen auf Jesus, indem wir das Heil angenommen haben für uns ganz persönlich, das er am Kreuz für uns vollbracht hat. Das ist biblischer Glaube. Kein Spekulieren über das Ungewisse, kein Achten auf fromme Gefühle, sondern sich gründen auf die Heilstatsachen, die Gott in Jesus Christus für uns geschaffen hat. Christlicher Glaube ist faktenorientiert. Wir verlassen uns auf Felsenfestes. Und gerade wer seinen Glauben aber auf Gefühle gründet, der gerät in Zeiten der Bedrängnis unweigerlich ganz massiv ins Schwimmen und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit untergehen. Biblischer Glaube also gründet nicht auf Gefühlen, man kann es nicht nachdrücklich und oft genug wiederholen, denn Gefühle sind von äußeren Umständen, Hormonen und vielem anderen abhängig. Christlicher Glaube aber und christliche Hoffnung gründen sich auf Fakten und sind einzig und allein abhängig von Christus und seinem Wort. Und die stehen felsenfest. Und nochmal ganz wichtig, das ist geschehen. Das ist Vergangenheit, das müssen wir uns nicht täglich neu verdienen, das ist uns in Jesus alles geschenkt. Und deshalb können wir unser Leben darauf bauen. Aus dieser ersten Heilstatsache, wir sind gerechtfertigt, ergibt sich dann die zweite, wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Auch als Christen leben wir ja nicht in allen Beziehungen im Frieden. Mancher meint das irrtümlich, weil er sagt, Christen müssen doch immer sich versöhnen, immer im Frieden leben, immer vergeben. Aber schon allein das Wort Bedrängnis weist ja darauf hin, dass es so einfach nicht ist mit dem immer im Frieden lebenden. Bedrängnis ist wesensmäßig Unfriede. Und ich betone immer wieder bei diesem Thema, auch das kann man nicht genug betonen, auch gegenüber, ich muss es so sagen, jedem scheinfrommen Blödsinn, der auch in den meisten Gemeinden zu diesem Thema verzapft wird. Zum Streiten reicht einer. Zum Streiten reicht einer. Zum Frieden gehören immer mindestens zwei. Da müssen immer alle wollen, die in einer Beziehung, in einem Konflikt beteiligt sind. Sonst kann kein Frieden werden und sonst kann auch keine Versöhnung werden. Denn auch Versöhnung wie Vergebung setzt ja voraus, dass der, der Mist gebaut hat, der am anderen schuldig geworden ist, erkannt hat, was für Schweinereien er begangen hat und sie dann auch bekannt hat, um Vergebung bittet. Nur dann ist Versöhnung möglich und nur darauf kann dann auch wieder ein echter Friede aufgebaut werden und entstehen. Und weil das in dieser in Sünde gefallenen Welt so selten ist, dass Menschen ihre Schweinereien erkennen, noch viel weniger bekennen, deshalb ist Friede in dieser Welt auch so selten. Und ganz im Gegenteil werden wir sogar um unseres Glaubens willen sehr viel Unfrieden und viel öfter Feindschaft und erleben müssen. Eben weil es menschliche Störenfriede gibt, die da ganz bewusst dort, wo Reich Gottes gebaut wird, dazwischen funken wollen, weil aber auch vor allem natürlich der Feind, Satan, im Hintergrund steht und wo er nur kann Unfrieden und seine Saat des Bösen sehen will. Aber mit Gott, das ist der Unterschied, mit Gott, und das ist unser Thema hier, haben wir Frieden durch Jesus Christus, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist und weggenommen hat, was uns von Gott trennt. Mit Gott sind wir durch Jesus im Reinen. Liebe Geschwister, diese Zusage ist zugleich auch eine etwas kritische Anfrage an uns selber. Haben wir wirklich Frieden mit Gott? Oder hadern wir mit ihm? Gerade vielleicht auch in einer aktuellen Not, Krankheit, Arbeitslosigkeit. Haben wir Frieden mit Gott oder hadern wir mit ihm? Wo wir Frieden mit Gott haben, da lassen wir uns seine Wege mit uns gerne gefallen. Ich weiß, liebe Geschwister, da müssen wir alle, ich schließe mich ausdrücklich mit ein, erstmal dreimal kräftig schlucken. Denn ganz so gern lässt sich unser alter Adam die Wege der Bedrängnis ja nicht gefallen. Der meutert da eher die beiden Wegen der Krankheit, der finanziellen Engpässe, der Verfolgung und viele mehr. Und deshalb ist es die kritische Anfrage an uns, danken wir Gott auch für das Schwere und Notvolle in unserem Leben. Das sind schon heftige Herausforderungen. Ich denke an eine ganz liebe Bekannte, da wurde festgestellt durch die Erkrankung eines Sohnes noch in recht jungen Jahren, dass da eine Erbkrankheit, die von der Mutter weitergegeben wurde, vorliegt. Und jetzt sind beide Söhne davon befallen und bei der Mutter Bei den Frauen tritt diese Erbkrankheit erst später in höherem Lebensalter in Erscheinung, fangen die Symptome auch an. Unheilbar nach menschlichem Ermessen und Können und Wissen. Und für die beiden Buben eine relativ kurze Lebenserwartung von möglicherweise nur noch wenigen Jahren. Und das sollen wir Gott danken. Das geht nur da, wo wir wirklich Frieden mit Gott haben. Wo wir sehen, dass Gott durch alles, auch durch die Bedrängnisse, großen Segen in unser Leben bringen will. Und Dietrich Bonhoeffer sagt ja, wofür wir Gott nicht danken, damit klagen wir ihn an. Bevor Gott Heilung schenkt, will er oft den Dank haben für die Krankheit, so absurd sich das nach menschlicher Logik auch anhört. Für Krankheit und Not zu danken käme uns menschlich betrachtet normalerweise nicht in den Sinn. Es kann nur geistlich gehen, im Vertrauen auf die Zusage, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Damit übrigens aber eben auch alle Ausgänge aus der Situation der Not. Natürlich hätten wir am liebsten den nach menschlichem Ermessen positiven Ausgang, der in der Frage von Krankheit, ich denke an den erwähnten Fall, eigentlich dann nur in der Heilung bestehen kann, nach menschlichem Ermessen. Aber danken wir für alle Ausgänge dem Herrn, weil wir wissen, dass egal wie es ausgeht, jeder Ausgang zum Besten dient. Ich habe dieser lieben Bekannten, erst habe ich gerungen, ob ich sagen soll, in dieser Schwere der Not, die ja menschlich unermesslich und unerträglich ist. Aber dann habe ich es doch gesagt und habe gesagt, und wenn die Buben dann eben keine große Lebenserwartung mehr haben, wer weiß, was ihnen in diesen Tagen der Endzeit erspart bleibt. Und ich musste zurückdenken, das habe ich aber nicht mehr gesagt. Man soll auch nicht zu viel sagen in solche schweren Situationen hinein. Da ist fast schon jedes Wort zu viel. Ich musste aber für mich selber in meinem Herzen zurückdenken, etwa gut 10 Jahre, da kam aus unserer Neuwiedergemeinde damals die Nachricht, dass ein ganz lieber Bruder, mit dem wir sehr nahe standen, heimgegangen ist. Und damals ging mir sofort im Blick auf die Not, die schon ab 2015 erkennbar auch über unser Land hereingebrochen ist und hereingeführt wurde, sofort das Bibelwort durch den Kopf: Selig sind, die im Herrn sterben von nun an. Selig sind, die vieles von dem, was jetzt in den kommenden Jahren auf dieser Welt geschehen wird, nicht mehr miterleben müssen. Wer weiß, was auch solchen Buben möglicherweise erspart bleibt. Wir wissen es nicht, aber wir bekommen die Möglichkeit, einen Blick zu sehen, dass auch eine schwere, zum leiblichen Tod führende Krankheit auch ein Segen sein kann. So schwer es uns menschlich fällt, zu sehen, es anzunehmen, und so schmerzlich der menschliche Verlust natürlich auch dann wiegt. Ich habe es ausgeführt, damit wir uns wirklich darüber Gedanken machen, wenn wir das wirklich wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann können wir Gott von Herzen danken für alles. Denn dann wissen wir bei allem, dass es zum Besten dient, bei jeder Art von Ausgang. Haben wir also wirklich in allem Frieden mit Gott? Weil wir wissen, dass er uns in allem zur Seite steht und alles uns zum Besten dient. Gerade in diesen Tagen ist das alles andere als einfach, und darum haben wir das Dritte. Wieder im Haben-Leben, weil wir haben Zugang zu Gott. Weil wir durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes geworden sind, gehören wir nun zu Gottes Familie. Gott ist unser Vater, zu dem wir jederzeit kommen dürfen, und nichts und niemand hat das Recht, uns daran zu hindern. Ich dachte an Praxis- und Firmenräume. Da gibt es sehr häufig, wenn nicht sogar fast immer, eine Tür, an der steht: privat, Zutritt verboten. Da darf nur rein, wer zur Familie oder vielleicht zur Geschäftsleitung gehört. Diese Tür trennt den geschützten privaten Bereich von der Praxis oder den Geschäftsräumen. Liebe Geschwister, wir als Kinder Gottes haben auch Zutritt zu Gottes Privaträumen. Ist das nicht gigantisch? Es gibt im ganzen Himmel keine Tür, hinter der Gott sich zurückzieht und sagt, hier will ich meine Ruhe haben. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade jederzeit. Nutzen wir ihn. Und das ist das Vierte, denn wir stehen in der Gnade, wie der Gegenwart Realität. Wir stehen in der Gnade. Die Gnade ist unser Lebensraum und unser Lebensgrund. Das griechische Wort für in der Gnade kann man sowohl lokal als Angabe des Ortes, als auch kausal als Angabe der Ursache verstehen. Martin Luther hat übersetzt, in der wir stehen, da ist die Gnade der Raum, in den wir unser geistliches Lebenshaus hineingebaut haben. Das ist nichts, was wir suchen müssen. Diese Gnade umgibt uns ständig. So wie uns die Luft umgibt, so sind wir, wo wir gehen und stehen, gewissermaßen räumlich von dieser Gnade umgeben. Adolf Schlatter hat im zweiten Sinn übersetzt, durch die wir stehen. Da ist die Gnade dann die Ursache, weshalb wir überhaupt stehen können und dürfen und nicht vom Zorn Gottes zerschmettert am Boden liegen müssen. Durch die Gnade dürfen wir als Kinder Gottes fröhlich, zuversichtlich und fest stehen. Wir stehen in der Gnade. Was für ein Bild, was für eine Zusage, gerade auch im Blick auf die Bedrängnisse, von denen dann im Weiteren, was wir anschauen, die Rede ist. Positiv, wir halten fest, wir sind gerechtfertigt, wir haben Frieden mit Gott, wir haben freien Zugang zu Gott und wir stehen in der Gnade und durch die Gnade. Was soll uns da noch schrecken, liebe Geschwister? Eben deshalb rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und so kommt die erste Argumentationskette zum Ziel, die Hoffnung der Herrlichkeit. Durch Jesus haben wir Zugang zu Gott, nicht nur heute, sondern in Ewigkeit. Heute haben wir das alles auch schon, da ist alles schon Realität und Gegenwart. Aber noch sind wir nicht am Ziel, noch nicht am Ort unserer Bestimmung. Dann aber, wenn es soweit ist, holt uns Jesus heim, etwa durch die Entrückung. Und schließlich, nach dem tausendjährigen Reich, kommt im neuen Himmel und der neuen Erde die Wohnung Gottes zu uns Menschen. Und all das, liebe Geschwister, diese ganze Herrlichkeit in Gott kann uns niemand nehmen. Das ist die erste Tatsache, deren wir uns rühmen dürfen. Das griechische Wort könnten wir auch übersetzen, heißt wörtlich eigentlich stolz sein auf etwas, mit etwas prahlen, angeben. Der eine gibt an, weil er vielleicht einen neuen Daimler 500 gekauft hat und fährt ihn jetzt jeden Morgen mit stolz geschwellter Brust aus der Garage. Der Nachbar hat vielleicht nur einen 280er. Der andere gibt an, weil er sich eine neue Südseeinsel gekauft hat und lädt nun Leute, vor denen er besonders groß rauskommen will, auf diese Insel ein. Wobei wir spätestens seit Epstein wissen, dass man mit solchen Inseln vorsichtig sein muss. Wir brauchen solche Inseln nicht. Wir können und dürfen damit angeben, dass wir eine Wohnung im Himmel haben. Und jetzt fragen wir uns, liebe Geschwister, wie viele Südseeinseln ist das wohl wert, so eine Wohnung im Himmel? Vom 500er Daimler wollen wir gar nicht erst anfangen zu reden. Wie viele Südseeinseln ist das wohl wert? Ja, wir haben allen Grund, uns zu freuen, stolz zu sein auf das, damit zu prahlen, was uns in Jesus geschenkt ist. Nicht unser Verdienst, seine Größe, seine Liebe, seine Gabe. Aber das ist eben, solange wir noch in dieser Welt leben, nur die eine Seite. Die andere erwähnt Paulus nun in den Versen 3 bis 5. Die müssen wir uns auch noch anschauen. Wir haben noch einen anderen Grund zum Prahlen und Angeben. Wir geben an mit unseren Bedrängnissen. Na, da fällt uns das Angeben schon ein bisschen schwerer. Welches Kind kommt schon freudestrahlend nach Hause und berichtet, Mama, heute haben Sie mich im Bio-Unterricht ausgelacht, weil ich glaube, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Da kann einem der Spott der Welt ja sicher sein. Oder ich denke an den Scheich im Sudan, von dem ich vor Jahren gelesen habe, nachdem er zum Glauben an Jesus gekommen war mit seiner Familie, wurde sein ältester Sohn in einer Zisterne ertränkt. Die ganze Sippe wurde ins Gefängnis gesteckt, der Scheich selbst bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Haus und Hof wurden ihm von einer fanatischen Menge zertrümmert. Ob ihm da gleich vor Augen stand, was für einen gewaltigen Grund zum Rühmen, zum Angeben und Prahlen er damit hatte? Wahrscheinlich eher nicht. Menschlich ist es ja auch ganz normal, dass wir uns über Bedrängnisse, Not, Leiden und Krankheit nicht freuen. Denn Gott hat uns ja ursprünglich zu einem Leben in Frieden, Freude, Freiheit und Gesundheit berufen und geschaffen. Es ist ganz normal und richtig und natürlich, dass wir uns danach sehnen und nicht nach Streit, Unfrieden, Schmerz und Verfolgung. Aber wir leben halt mittlerweile nicht mehr im Garten Eden. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der der Teufel zumindest vordergründig die erste Geige spielt. Und da gehören Leiden und Verfolgen eben dazu. Und da gehört es auch wesensmäßig zum Christsein, dass uns der Wind ins Gesicht bläst, dass uns Feinde in den Weg treten, dass der Teufel versucht, uns mit allen Mitteln die Nachfolge schwer und die Freude an der Gemeinde madig zu machen. Und wir kennen ja fast wöchentlich, zumindest monatlich, so die kleineren oder auch größeren Sticheleien, Angriffe. Der Teufel freut sich doch nicht, dass wir auf dem Weg in den Himmel sind. Der freut sich doch nicht, wenn Geschwister am Sonntagmorgen in Freude zusammenkommen und Gott preisen. Da muss es immer irgendwelche geben, die irgendwann ein Haar in der Suppe finden, auch wenn gar keins da ist. Da dürfen wir ganz gelassen sein, liebe Geschwister. Und wenn dann irgendeiner kommt, der auf zwei Hochzeiten tanzt und meint, in unserer Gemeinde ein Haar in der Suppe finden zu müssen, dann darf man ihm auch ganz freundlich sagen, du, dann geh doch ganz in die andere Gemeinde. Wenn es da kein Haar in der Suppe für dich gibt, dann fühlst du dich doch da viel wohler und dann musst du dich nicht bei uns belasten. Der Teufel will mit allen Mitteln verhindern, dass wir fröhlich in der Nachfolge Jesus sind, dass wir fröhlich zusammenkommen, unbeschwert und Gottesdienst miteinander feiern wollen. Wo wir ernsthafte, fröhliche Schritte im Glauben vorangehen wollen, da muss er energisch Widerstand leisten. Das ist sein Wesen. Er kann gar nicht anders. Und damit wissen wir auch, warum wir uns unserer Bedrängnisse rühmen sollen. Diese Bedrängnisse sind Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn wir also ausgelacht werden, weil wir etwa an die Wunder Jesu glauben, wenn wir als Fundamentalisten mit Terroristen in eine Ecke gestellt werden, wenn wir als Staatsdelegitimierer eingestuft werden, weil wir den Mord am ungeborenen Leben kritisieren, liebe Geschwister, dann dürfen wir uns freuen. Das muss so sein, in einer Welt, die sich gegen Gott, den Schöpfer und Geber des Lebens, auflehnt. Wenn sie das nicht tun würde, dann hätte sie das mit den Abtreibungen längst ganz anders geregelt. Das ist ja nicht nur ein Angriff auf das menschliche Leben selbst, es ist ein Angriff auf den Schöpfer des Lebens. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, uns wirklich zu ihm halten und bekennen, dann müssen wir genau mit solchen Angriffen rechnen. Insbesondere in dieser letzten antichristlichen Zeit. Jesus sagte, sie hassen mich, weil ich nicht von dieser Welt bin. Und weil ihr nicht von dieser Welt seid, wenn ihr zu mir gehört, hassen sie euch auch. Wenn wir dagegen keinen Widerstand, liebe Geschwister, keine Anfechtung, keine Bedrängnis erfahren, dann müssen wir uns ernsthaft fragen, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Oder bin ich geistlich vielleicht schon so sehr in volle Deckung gegangen, dass ich von den Feinden des Evangeliums gar nicht mehr wahrgenommen werde. Es ist völlig unnatürlich, dass der Teufel uns auf dem Weg der Nachfolge ständig in Ruhe lässt. Und wir leben heute längst wieder in einer Zeit, wo jeder in die Mangel genommen wird, der aus der Deckung tritt. Auf die eine oder andere Weise. Und das wird weiter zunehmen. In den Bedrängnissen, die wir erleiden müssen, dürfen wir uns freuen, weil die Bedrängnisse uns zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dann nennt Paulus aber noch einen weiteren Grund, weil Bedrängnisse uns näher zu Jesus treiben. Wir sehnen uns danach, dass die Bedrängnisse vorübergehen. Gott aber mutet uns eine gewisse Zeit zu, sie zu ertragen. Dabei ist dieses Ertragen keine passive Geduld, die resigniert und die Flinte ins Korn schmeißt, in volle Deckung geht, bis die Angriffe vorüber sind. Diese Geduld ist aktiv erwartungsvoll. Sie bleibt standhaft unter den auferlegten Lasten. Sie sieht voller Hoffnung nach vorn. Sie weiß, das ist kein Dauerzustand. Irgendwann greift Gott ein. Und bis dahin gibt er mir die Kraft, die Bedrängnisse durchzustehen. Denn Gott kann mich nicht in den Bedrängnissen zugrunde gehen lassen. Das ist unmöglich. Hoffnung, haben wir gehört, lässt nicht zuschanden werden. Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Ist unmöglich. Hoffnung erfährt die großen Taten Gottes. Und dieses aktive Standhalten, sagt Paulus, bringt uns Bewährung, das Erprobtsein. Es zeigt die Echtheit und den Tiefgang unseres Glaubens, dass es eben nicht nur ein Sonntags- und Schönwetterglaube ist, nicht nur ein Glaube, der auf menschlicher Einbildung beruht, sondern der von Gott kommt, von göttlicher Kraft gespeist und getragen wird und deshalb auch von Gott durch die Not und Anfechtung hindurch bewahrt wird. Und Gott will, dass wir nicht nur von großartigen Glaubenserfahrungen frommer Männer und Frauen lesen und in christlichen Filmen sehen oder auf den Kalenderzetteln lesen. Das ist ja auch was Schönes, auch von der guten Saat, wenn da immer wieder Berichte kommen, wie dieser Mann oder diese Frau die großen Taten Gottes erlebt hat, wunderbare Bewahrungen. Gott will, dass wir das selber erleben. Aber dazu brauchen wir die Bedrängnisse, aus denen er uns heraushelfen kann. Dass daraus eigene Glaubenserfahrungen für uns entstehen. Und so rühmen wir uns unserer Bedrängnisse, das ist ja der zweite Gedankengang von Paulus, weil wir auf einem festen Fundament stehen, weil wir wissen, das sind Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und weil wir wissen, so werden wir kampferprobte Männer und Frauen, die Gott für seine Arbeit gebrauchen kann, die einmal feste Säulen und herrliche Perlen in Gottes neuer Welt sein werden. Sagt übrigens die Bibel selbst in zwei Bilder, die die Bibel selber verwendet, Säulen und Perlen, die Standfestigkeit haben und die auch einen göttlichen Glanz ausstrahlen, weil sie durch Bewährung, durch Bedrängnisse hindurch immer klarer und reiner geworden sind. Und wir müssen dabei nur eines, liebe Geschwister, alles andere tut der Herr, wir müssen nur eines ausharren. Das ist ganz gegen unseren menschlichen Reflex in Bedrängnis, denn wir möchten lieber weglaufen. Das muss auch nicht in jeder Situation falsch sein. Auch da muss man ja differenzieren. Ich habe es mal in einer Predigt deshalb ganz bewusst extra betont und ausgeführt zum Thema, dürfen Christen fliehen? Selbstverständlich auch, das ist durchaus eine christliche, geistliche Option. Elia floh vor Isabel, Jesus entwich aus Nazareth, als sie ihn töten wollten. Paulus floh aus Damaskus, weil er von Gott noch als Heidenmissionar gebraucht wurde. Es gilt, von Gott Weisung zu erbitten. Herr, was ist dein Wille in dieser Situation? Soll ich ausharren oder mich mit den meinen Lieben lieber in Sicherheit bringen? Das Ausharren, das Stille sein, das auf den Herrn hoffen, hat dabei in der Bibel eine ganz große Bedeutung. Um das geht es heute. Es ist ein aktives Annehmen der Herausforderung, ein Schauen auf den Herrn. Ein Rechnen mit seiner Hilfe, ganz so, wie wir es im Lied vor der Predigt gesungen haben, harre meine Seele, harre des Herrn. Und dann in diesem Harren dürfen wir die Wunder Gottes erfahren. Das ist dann die Bewährung. Sei es, dass Gott auf ganz wunderbare Weise die Not wendet und beendet, dass wir als sichtbare Sieger aus der Bedrängnis herausgehen, das dürfen wir immer wieder erleben, ich denke etwa 2,5 Jahre zurück. Was hatten wir da für eine Not, um die Gemeinde, die kurz davor war, zerstört zu werden? Ich denke auch 14 Jahre zurück, da hatten wir eine ähnliche Situation. Beide Male hat Gott uns gewissermaßen auch äußerlich sichtbar als Sieger herausgeführt und hat gewaltig eingegriffen. Wir konnten nur staunen, auch wenn es Wochen, Monate großer Not waren. Oder auch, dass Gott uns die Kraft gibt, die Bedrängnis bis zum Ende durchzuhalten. Nun ist die spannende Frage bei dieser Bewährung, wer bewährt sich da eigentlich? Ganz spontan würden wir sagen, wir, unser Christsein, unser Glaube, bewährt sich als echt. Und damit liegen wir auch nicht falsch. Aber eigentlich greift es ein bisschen zu kurz, denn vor allem bewährt sich unser himmlischer Vater als unser Helfer, als der, der unser Vertrauen niemals enttäuscht. Wenn wir ausharren, dann erfahren wir, dass Gott sich als unser Helfer bewährt. Sein Wort, seine Verheißungen bewähren sich. Und damit bewährt sich dann auch unser Glaube, der diesem Wort vertraut hat. Und deshalb rühmen wir uns unserer Bedrängnisse, ihr Lieben. Jetzt in dieser Zeit ist oft nur eines sichtbar, die Bedrängnis. Aber die Hoffnung ist die völlige Gewissheit, dass die momentane Bedrängnis zum großen Segen wird, eines Tages. Und diese Hoffnung, liebe Geschwister, diese völlige Gewissheit haben wir in Jesus Christus. Und in dieser Gewissheit, mit dieser Hoffnung zur künftigen Herrlichkeit und des Naheseins Jesus heute und jeden Tag, all dessen, was wir heute in ihm schon sind und haben, gehen wir zuversichtlich voran, auch in diesen Tagen, die wir haben und die noch kommen werden, bis zum Tag der Entrückung. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer himmlischer Gott und Vater, ja, es ist schon so, dass es auch auf dem Weg der Nachfolge mit dir oft durch sehr tiefe Täler geht. Nicht umsonst redet David im Psalm 23 vom Tal der Todesschatten, wo es tief dunkelkalt ist und der eisige Wind des Feindes uns ins Gesicht bläst. Und wie wir es neulich gehört haben, auch der Apostel Paulus sagen kann, dass er am Leben verzagt. Es gibt schon große Nöte. Manchmal scheinen wir in ausweglosen Situationen zu stecken. Und in all diesen Dingen, Herr Jesus, sagst du uns, dürfen wir uns rühmen, weil wir wissen dürfen, dass du uns niemals, egal wie trostlos die Lage auch ist, dass du uns niemals allein lassen wirst, dass du uns niemals untergehen und zugrunde gehen lassen wirst, sondern dass du deine starke Hand ausstreckst, um uns zu helfen, zu tragen, zu schützen. Ganz egal, welches Ende es äußerlich nehmen wird, es wird immer zum großen Segen sein, zum überströmenden Segen. Wir loben und preisen dich dafür, Herr. Und da wollen wir dich gerade jetzt auch an diesem Tag ganz besonders für alle Kranken bitten. Und gerade auch für die Kranken, die so schwer erkrankt sind. Wir haben ein Beispiel gehört, dass menschlich keine Hilfe, keine Option mehr da ist. Und vielleicht nur noch wenige Jahre, wenn überhaupt, zu erwarten sind auf dieser Welt. Da tröste und stärke doch diese Menschen, Herr. Stärke sie im lebendigen Vertrauen auf dich und wo sie noch nicht so weit sind, dir von ganzem Herzen zu vertrauen, führ sie dahin. Und wir wollen dich einerseits bitten, wenn es nach deinem Willen möglich ist, dass du wirklich helfend, heilend eingreifst. Dass du menschlich betrachtet unheilbare Krankheit besiegst und wegräumst, dass du unheilbaren Krebs heilen mögest, wo es nach deinem Willen möglich ist. Und wo du all das nicht tust, dass du das fröhliche Vertrauen schenkst, die gewisse Hoffnung, dass es trotzdem dann auf ganz andere Weise zum Besten und zum großen Segen dienen muss. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir dich haben, auch im Blick auf unsere Gemeinde. Sie ist durch viele Angriffe und Anfeindungen gegangen und manches Mal stand spitz auf Knopf, ob sie es überlebt. Und wir wissen, dass der Feind nicht aufgeben wird. Wenn er es von innen jetzt im Moment nicht konnte, die letzten Jahre sie zu zerstören, wird er es von außen wieder versuchen. Und er wird es irgendwann mal wieder von innen versuchen. Da lass uns gewappnet sein, aber lass uns vor allem fröhlich und zuversichtlich sein. Es ist deine Gemeinde und sie ist in deinen Händen sicher und geborgen. Und so bewahre du auch das geschwisterliche Miteinander, die Freude aneinander, die gegenseitige Ermutigung. Und wir bitten dich auch für die politische Situation in diesen Tagen. Wir sehen an verschiedenen Fronten, wie der Unfriede zunimmt, mit oft unklaren Stufen möglicher drohender Eskalationen und Folgen für die gesamte Menschheit, auch für uns in Westeuropa, die wir äußerlich betrachtet vielleicht von den Konflikten doch etwas fern sind. Aber es gibt ja auch leider unsinnige Menschen, die meinen, sie könnten uns nicht tief genug in diese Konflikte hineinreißen. Da schenke du Vernunft und Verstand. Wir bitten dich auch für die weiteren anstehenden Landtagswahlen in Deutschland, auch für die Wahlen in Ungarn, die anstehen, dass du auch dort eingreifen mögest, dass die Wahlen hier wie dort zum Besseren und nicht zum Schlechteren dienen. Und dass du uns allen jetzt auch in dieser neuen Woche vorausgehst, das dürfen wir wissen, egal was kommt, dass du unsere Herzen mit Trost und mit Freude erfüllst. Und wir wollen dich auch noch bitten für unsere verfolgten Geschwister, wo immer sie auf dieser Welt sind, ganz besonders in verschiedenen afrikanischen Ländern ist die Not ja groß. Gerade durch verschiedene muslimische Gruppen, die den Geschwistern das Leben schwer machen und es oft auch zum Ende bringen. Mit unbeschreiblicher Not für die Betreffenden und ihre Angehörigen erbarme du dich, ihrer sei du ihnen nahe. Und wenn es nach deinem Willen möglich ist, dann beende auch diese Verfolgungssituation für sie. Im anderen Falle lass du sie bewährt werden und in der Hoffnung nicht zu Schanden werden. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen.
So, dann beten wir gemeinsam das Vaterunser und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.